Die meisten, die das hier sehen oder hören, werden wahrscheinlich, genauso wie ich, bereits in Bitcoin investiert sein. Und wir können natürlich jede Woche uns neue Kursziele ausdenken. Wir können darüber spekulieren, ob Bitcoin in den nächsten Jahren auf 250.000, 500 oder 1 Million US-Dollar steigt. Aber wir sind ja schon investiert. Wir brauchen doch nicht mehr nach Kaufgründen zu suchen. Vielmehr sollten wir uns die Frage stellen, what could possibly go wrong? Wo ist die offene Flanke von Bitcoin? Was kann schiefgehen? Und darüber sprechen wir heute. Es wird also ein richtiger Gute-Laune-Podcast. So, ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Dann sprechen wir mal über Bitcoin. Zum zweiten Mal am vergangenen Samstag ging es ja auch schon darum. Aber die Aufmerksamkeit ist nun mal jetzt da. Die Kurse steigen und dementsprechend stellen sich vielleicht einige die Frage, sollte ich jetzt mal Teilgewinne realisieren? Sollte ich meine Position laufen lassen? Darüber habe ich ja bereits am vergangenen Samstag gesprochen, meinen neuen Bitcoin-Plan gerne mit euch geteilt und auch, warum ich in Bitcoin investiert bleibe. Genau aus diesem Grund muss man sich ja aber vielmehr die Frage stellen, frei nach Charlie Munger, invert, always invert, warum bin ich investiert, beziehungsweise was kann denn hier noch schiefgehen? Und ich möchte nochmal auf zwei Bücher hinweisen, ich zeige sie ja gerne. Das eine habe ich schon häufiger gezeigt, der Bitcoin-Standard. Das war für mich so ein bisschen, als ich aus der Phase rauskam, es steigt, es steigt, es steigt. Was soll ich denn eigentlich damit anfangen? Steckt da mehr dahinter? Das Buch ist einige Jahre alt, aber meines Erachtens lesenswert. Wenn überhaupt, vielleicht findet ihr auch irgendwo eine freie PDF-Ausgabe. Ich habe keinerlei Kooperation. Ehrlicherweise hätte Bitcoin als Konzept auch schon in früheren Zeiten funktioniert. Das hier ist ein Buch, heißt The Economics of Inflation. Dieses Buch ist im Original 1937 erschienen. Ich habe es im Nachdruck von einem Verlag aus New York. Ich glaube, der Nachdruck ist ja jetzt auch egal. 2003 oder 2004. Dass unser Geldsystem, zumindest mal bezogen auf das Fiat-Geld, permanent von Entwertung, von Kaufkraftverlust bedroht ist, das ist ja nichts Neues. Die Umlaufgeschwindigkeit, die hat sich allerdings an. Es ist ein ziemlicher Schinken, ihr müsst ihn nicht komplett durchlesen, habe ich auch nicht. Einzelne Kapitel waren aber sehr interessant. Die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes hat sich nochmal deutlich erhöht. Und deswegen bin ich auch, das ist für mich, wenn ihr so wollt, das Bigger Picture. Schaut euch die Geldmenge M2, die im Umlauf ist, an und schaut euch an, wie sich alle Sachwerte, aber insbesondere die, die sich relativ schnell tauschen lassen, also Aktien, aber eben auch Bitcoin, im Gleichschritt nahezu mit dieser Geldmenge M2 bewegt haben. Und wenn man davon ausgeht, dass diese Entwicklung so weitergehen muss, dann spricht eigentlich nichts dagegen, dass sich auch Bitcoin weiter aufwärts entwickelt. Wenn, und genau über diese Punkte sprechen wir, denn es gibt, und das ist vielleicht auch der Grund, sage ich mal ganz frech, warum ihr hier an der richtigen Adresse seid, es gibt natürlich einige Bitcoin-Maximalisten. Und ich finde, das ist auch gar kein böses Wort. Also wenn man sagt, ich konzentriere mich einzig und allein auf Bitcoin, vielleicht drumherum wissen wir auf dieses Universum, vollkommen in Ordnung. Aber ob man ausgerechnet die fragen sollte, was kann schiefgehen, das ist die Frage. Denn ich habe ja den einen oder anderen Kanal, die ein oder andere Publikation mir angesehen. Und bei Bitcoin-Maximalisten, das ist vielleicht, was man allen Maximalisten vorwerfen kann, gibt es das in der Regel nicht. Dieses Szenario, dass tatsächlich etwas schiefgehen kann. In der Regel ist es dann eher, die Gesellschaft hat dieses oder jenes nicht verstanden oder der Staat hat auf dieser oder jener Seite eingegriffen, sonst hätte sich das entwickelt. Das ist mir ja vollkommen egal. Das heißt, bei meiner, obwohl ich glaube, dass es einige Themen in der Gesellschaft gibt und ganz sicherlich auch in unserem Geldsystem, weil dieses Geldsystem nun mal nachweislich zu Ungerechtigkeit führt und zu Fehlallokationen führt und weil das die gesellschaftliche Spannung immer weiter erhöhen wird und weil ich lieber in einer Welt lebe, in der diese Perspektive sich bessert statt verschlechtert, allein schon deshalb, weil ich Kinder in diese Welt gesetzt habe. Also, es gibt vieles zu verbessern. Nur, ich spreche ja hier aus Sicht eines Anlegers. Und wenn etwas zum Beispiel verboten würde, obwohl man sagt, das ist ja eigentlich gerade die Lösung, dann mag das unfair sein, wird mich aber dennoch einiges kosten, weil zum Beispiel ein Verbot dazu führt, dass ich eben das, was eben noch viel wert war, anschließend nichts mehr oder deutlich weniger wert ist. Und genau darüber möchte ich sprechen, denn auch das gehört ja zum Prozess, ob man sich für eine Investition entscheidet oder dagegen. Der aus meiner Sicht relevanteste Punkt, der nicht gegen das Investment von Bitcoin spricht, aber das ist die offene Flanke, jetzt halte ich schon zu. Meine Güte, Vapen und Stifte in der Hand, das geht ja gar nicht. Also, der Punkt, der aus meiner Sicht das größte Risiko darstellt, den packe ich mal, um hier einen gewissen Spannungsbogen reinzubringen, an den Schluss. Und der Punkt, der für mich am relevantesten ist, da waren wir stehen geblieben, den werde ich an den Schluss packen, weil er mit so einem großen Übergewicht der wirklich relevanteste ist. Kommen wir zuerst einmal zu einigen Punkten, bei denen man wahrscheinlich sehr unterschiedlicher Meinung sein kann, wie bei vielen. Aber ich gebe euch natürlich meine Einschätzung der Wahrscheinlichkeit gerne mit. Regulatorische Eingriffe. Staaten könnten den Zugang zu Bitcoin massiv einschränken. Sie könnten nicht nur, sondern in vielen Staaten ist das bereits so. Verbote für Banken, Handelsplattformen, Unternehmen, Zahlungen in Bitcoin zu akzeptieren. Ob das überhaupt so relevant ist, ist eine andere Frage. Aber allein das Verbot wäre natürlich schon ein Nachteil. Momentan ist Bitcoin nach meiner Recherche in 40 bis 45 Ländern, ich habe garantiert eins übersehen, reguliert oder zumindest stark eingeschränkt. Das heißt also nicht, dass der Kauf unmöglich ist. Das ist ja gerade in Bitcoin für viele der Vorteil, aber sie bewegen sich dann eben manchmal auf schwierigem Terrain. Indien, China oder auch die Türkei. Große Notenbanken, EZB, Fed, betrachten Bitcoin, haben zumindest in der Vergangenheit Bitcoin nicht als geeignet betrachtet und betonen immer die Risiken für Finanzstabilität und Kapitalflucht. Stand, ich würde mal sagen 2024. Ob das ein Hinweis darauf ist, dass wir digitale Zentralbankwährungen sehen, kann ich nicht sagen, aber nach meinem Empfinden haben die Warnungen in den letzten 5-6 Monaten deutlich abgenommen. Vielleicht auch deshalb, weil mit dem Einzug der ETFs, BlackRock und so weiter so viel institutionelles Kapital mittlerweile hier in diesem Markt ist, dass es schlicht und einfach auch für Notenbanken nicht mehr angebracht erscheint, hier Warnungen auszusprechen. Das ist aber nur mein Empfinden und das betrifft im Prinzip auch die immer strengeren Know-Your-Customer-Rules und die Anti-Geldwäsche-Vorgaben. Wir haben ja in der Vergangenheit erlebt, dass es sehr offensive Aussagen gab, auch von Notenbankern an der Spitze, die gesagt haben, das ist doch letztlich etwas, was Kriminelle nutzen. Und das betrifft natürlich, wenn man das dem Kryptosektor im Allgemeinen betrachtet, ist das ja eine vollkommen wahre Aussage. Aber es ist eben keine Aussage, die isoliert auf Bitcoin angewendet passt. Und deswegen sage ich hier auch ganz offen, ich bin nicht für weniger, sondern für weitaus mehr Regulierung. Nicht was den Besitz von Bitcoin angeht, sondern was alles drumherum angeht. Das Launchen von Meme-Coins, wenn wir darüber sprechen, das ist tatsächlich, ich nenne jetzt hier mal bewusst keine Kryptowährung, weil ich hier sitze mit meinem Gesicht und meinem Namen und echt Sorge habe, dass mich dann entsprechende Personen darauf hinweisen, dass ihnen das aber gar nicht gefällt, was ich hier über ihre Kryptowährung gesagt habe. Soweit sind wir. Und das ein beträchtlicher Teil. Natürlich ist nach wie vor mit Fiat-Geld wird das der größte Unbill betrieben, aber dass der Kryptosektor natürlich dazu geeignet ist und dass hier auch eine wahnsinnig große Grauzone ist, das ist ein echtes Problem. Und in dem Fall verzichte ich gerne auf Anonymität und sage eher, dann lass uns die Grauzone etwas weniger grau machen. Und das bedeutet letztlich mehr Regulierung, damit es für den Verbraucher besser wird. Um die Regulierung geht es ja. Es geht ja nicht darum, einem in irgendeiner Art und Weise hier den Kauf zu erschweren. Aber das ist ja momentan auch überhaupt nicht die Tendenz. Dann haben wir technische Risiken, die immer wieder genannt werden, als mögliche offene Flanke. Bitcoin basiert auf Proof of Work. Das führt nachweislich zu einem recht hohen Stromverbrauch und das ist ein wiederkehrender Kritikpunkt. Es kommt natürlich darauf an, und auch das ist als Gegenargument vollkommen korrekt, wie wird der Strom erzeugt? Wann wird der Strom erzeugt? Welcher Strom wird verwendet? Aber dass der Stromverbrauch da ist, das führt zu Kritik und das ist meines Erachtens auch nachvollziehbar, insbesondere deshalb, weil, und ich setze das hier durchaus, das ist ja meine Recherche, die ich hier betrieben habe, insofern, wenn jemand sagt, nee, das ist ganz anders, dann, ja, unten ist die Kontaktadresse drin, gerne melden, dann nehme ich das auch auf. Die Mining Power ist hochgradig konzentriert, ist ja nicht sehr, sehr diversifiziert. Das heißt also, 5-6 Mining Pools kontrollieren 60-70% der Hashrate. Und das birgt natürlich das Risiko von koordinierten Angriffen. Ja, zum Beispiel so eine 51% Attacke. Das heißt also, Achtung, ansonsten gibt es zu Recht eine Korrektur. Eine 51% Attacke ist ein Angriffsvektor im Proof-of-Work-basierten Netzwerken. Angreifer versuchen dabei mindestens 51% der Hashrate aufzubringen. Mit der Mehrheit der Netzwerk-Hashrate wäre der Angreifer so etwa in der Lage, Double Spends zu tätigen oder Transaktionen rückgängig zu machen. Eine offene Flanke, und ich sage es ganz offen, von mir kein Fazit, das kann ich nicht beurteilen. Dazu bin ich nicht Experte genug. Das Gleiche gilt auch für eine Zukunftsmusik, die immer mal wieder angedeutet, aber tatsächlich noch nicht gespielt wird. Quantencomputer könnten ECDSA-Signaturen knacken und darauf beruht die Sicherheit von Bitcoin. Das würde die vergangenen Transaktionen logischerweise nicht kompromittieren. Sie sind ja schon gehasht, aber zukünftige würden dann eben ohne dieses Software-Upgrade gefährdet. Das, was ich hier bisher gelesen habe, würde ich behaupten, dass die Thematik Quantencomputer keine wirklich reale ist, in der Art, als dass man sich frühzeitig darauf einstellen könnte. Dann haben wir natürlich einen Fee-Market-Collapse und da kommen wir schon so in die Richtung, zu dem Punkt, den ich für den wahrscheinlich relevantesten halte. Die Sicherheit von Bitcoin hängt ja auch von diesen Transaktionsgebühren ab. Ja, und die sinken ja alle 4 Jahre. Das Halving, diesen Halving-Prozess kennen wir ja. Darum ranken sich letztlich die Zyklen, die wir sehen. Wenn das Netzwerk aber nicht genügend Transaktionen mit einer höheren Gebühr generiert, dann droht ein Security-Budget-Problem. Das heißt, weniger Anreiz für Miner, wodurch dann die Angriffsrisiken steigen. Deflation ist Bitcoin. Deswegen habe ich das grün hochgehalten. Ja, das ist die Antwort. Eine deflationäre Währung speichert seine Kaufkraft. Das ist gut für das Sparen. Aber in dem Moment, und wir sind davon meilenweit entfernt und mir fehlt momentan die Fantasie, wie es kommen könnte. Aber hätten wir eine funktionierende Volkswirtschaft, ich weiß nicht, ob man das überhaupt googeln kann, eine funktionierende Volkswirtschaft nach klassischer Definition ist natürlich ein mehr oder weniger ein Gleichgewicht zwischen Arbeitsmarkt, zwischen Produktion, Konsumenten, diejenigen, die arbeiten gehen, also die Arbeitskraft, die zur Verfügung steht und so weiter. Dann die demografischen Aspekte. Insofern gibt es natürlich funktionierende Volkswirtschaften. Aber ein Geldsystem, welches in der Menge nicht mehr inflationär ist, müsste dann erst noch entwickelt werden. Da kommen wir schon so in den Bereich Star Trek, also Zukunftsutopien, weil der Kapitalismus, nennen wir es einfach mal Marktwirtschaft. Die Marktwirtschaft hat in der Art und Weise gewonnen gegenüber allen alternativen Gesellschafts- und Wirtschaftssystemen, dass man sich derzeit gar keine Alternative vorstellen kann. Wenn man allerdings in Mad Max-Szenarien denkt, also wenn eine Gesellschaft derart auseinanderdriftet, dass selbst die wenigen, die davon profitieren, ja, momentan sind es ja, wenn man sich in der Welt die Anzahl der Millionäre anschaut, dann werden es immer mehr und die können auch mit ihren Millionen noch was anfangen. Sollte aber diese Verteilung derart ungleich werden, dass sich das gesellschaftlich schlicht und einfach nicht mehr trägt und das passiert normalerweise dann, wenn der ganz, ganz große Teil, der abgehängt wird, nicht glaubt, dass er irgendeine Gelegenheit, irgendeine Chance hat, egal wie er sich bildet, egal wie er sich abschuftet, irgendwann mal auf die schöne Seite zu gelangen, also Reichtum oder Vermögen zu erwirtschaften, dann zerbricht eine Gesellschaft. Und das ist natürlich der Moment, wo dann in der Regel, vielleicht ja, gerade deshalb, weil der in der Regel ist völliger Quatsch, streicht das bitte, weil es gibt dafür keine historischen Belege. Aber es könnte natürlich sein, dass dann eine andere Art der Verteilung mit einem, was man heute vielleicht sozialistischeren Gedankengut, so würde man das wahrscheinlich nennen, also zentrale Verteilstellen, jeder soll was haben, ansonsten funktioniert das nicht. Und so, wie gesagt, davon sind wir meilenweit entfernt und alle Versuche letztlich seit dem Ersten Weltkrieg sind ja brutal. Alle Systeme sind gescheitert. Ja, UdSSR, China ist kein Beispiel, auch wenn es natürlich keine klassische Marktwirtschaft ist, aber es bedient sich ja aller Elemente der Marktwirtschaft. Und der Aufstieg ist wahrscheinlich erst möglich geworden, weil es diese marktwirtschaftlichen Instrumente und Elemente alle gerne nutzt, aber sie von einer Partei bzw. von einer Zentrale aus steuert. Das ist natürlich eine nahezu perfekte Kombi für diejenigen, die steuern, nicht für die anderen. So, aber das kann natürlich Bitcoin gefährden. Wenn die Geldmenge nicht mehr steigt aus irgendwelchen Gründen, weil die gesamte Geldmenge kontrolliert wird, weil es eben keine freie Geldwirtschaft mehr gibt, dann wäre das gefährdend für Bitcoin. Theoretisch gäbe es natürlich auch schlicht und einfach Reputationsrisiken. Ja. Bitcoin ist darauf angewiesen, dass im besten Fall das Netzwerk weiter wächst. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim wesentlichen Punkt. Und der Punkt, der für mich ist der einzige, den ich momentan als offene Flanke sehe. Das heißt, die Relevanz von Bitcoin ist gestiegen und gestiegen und gestiegen. Es gibt verschiedene Grafiken, da kann man sich so Adoption Curves anschauen. Die Adoption Curve oder Adoption Rate, wie übersetzt man das, mit Akzeptanzrate. Und letztlich ist Bitcoin ja kein Naturgesetz, sondern es ist etabliert worden, um dem etwas gegenüberzustellen. Und es hat ja auch funktioniert bisher, großartig funktioniert. Es ist ein technisches Netzwerk. Und insofern haben wir auch den Punkt in dieser Adoption Rate, in dieser Adoption Curve, Akzeptanzratenkurve, weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt, korrekt, haben wir lange überschritten. Man sieht bei ganz, ganz vielen technologischen Neuerungen, wenn ein gewisser Punkt überschritten ist, dann sind sie nicht mehr wegzudenken, bis etwas Besseres sie ersetzt. Entscheidend ist aber hier auch die Geschwindigkeit. Und da hat Bitcoin vielen, vielen technologischen Errungenschaften etwas vor. Das Timing war schlicht und einfach perfekt. Entweder vom Erschaffer von Bitcoin, oder es war vielleicht auch ein bisschen Zufall. Das heißt also 2008, meines Erachtens schon, wenn wir uns die Immobilienkrise in den USA anschauen, beziehungsweise das Beginnen um die Jahrtausendwende. Ja, nicht Ben Bernanke, sondern Alan Greenspan, hätte die Zinsen erhöhen müssen, hat es aber nicht getan, hat dadurch die Immobilienkrise in den USA erst ermöglicht. Und die hat im weiteren Verlauf dann 2008 zur Finanzkrise geführt. Und fortan ist die Geldmenge / Geldpolitik der entscheidende, treibende Faktor für das, was wir in der Entwicklung von Sachwerten sehen. Das tut manchmal ein bisschen weh und das heißt ja nicht, dass es nicht Einzelwerte gibt, einzelne Unternehmen, vielleicht auch einzelne Projekte, die dann natürlich nochmal herausstechen können. Aber die übergeordnete Marschroute wird vom Geld vorgegeben. Und diese Entwicklung ist seit 2008 in besonderem Ausmaß zu beobachten. Ja, das heißt also, ob eine Geldpolitik sich zusammenzieht oder ausweitet, darum geht es. Ob die Geldmenge ausgeweitet wird oder in kurzen Phasen mal es zu einer Art Plateau kommt, darum entwickeln sich die Kurse von Sachwerten und ganz wesentlich auch der Kurs von Bitcoin. Das heißt also, hätte es die Finanzkrise nicht gegeben, wäre vielleicht auch keiner auf die Idee gekommen, Bitcoin zu launchen, sagt man das überhaupt dann in dem Fall. Und deswegen ist dieser Gleichschritt, den wir hier sehen, bedingt einander. Es gibt durchaus andere technologische Errungenschaften, die ein viel schlechteres Timing hatten, obwohl sie vielleicht genial waren. Und es ist wichtig, das zu verstehen. Wenn wir uns den Telegrafen anschauen, ich glaube, das Morse-Alphabet gibt es schon seit dem 15., 16. Jahrhundert. Der Telegraph kam aber erst viel später. Der Telegraph als Tech, also Morse-Zeichen sichtbar zu machen durch elektrische Impulse. Das war eine Revolution und es hat sich wahnsinnig schnell durchgesetzt. Aber viel später erst. Das heißt also 1792 wurde der Telegraph erfunden. Und das ist natürlich genial, wenn man es vergleicht mit einem Reiter, der Nachrichten bringt, also der klassischen Postkutsche, was auch immer. Aber warum hat der Telegraph sich dann erst 40 Jahre später durchgesetzt? Warum war das Timing nicht ideal? Weil es keine Basis dafür gab. Erst dann, 20, 30 Jahre später, nach der Erfindung, wurden in schier unglaublicher Menge, übrigens schneller als heute, Eisenbahnschienen verlegt. Und mit diesen Eisenbahnen war es dann natürlich möglich, die Telegrafenmasten aufzustellen. Man brauchte ja ein Kabel dafür. Und dann, als die Infrastruktur da war, dann hat der Telegraph seinen Siegesmarsch angetreten. Und es gibt eine technologische Errungenschaft, die natürlich noch weit über dem Telegrafenmasten rangiert. In etwa auf dem Level von Bitcoin, würde ich sagen. Und das ist der Toaster. Natürlich, 1909, der Toaster ist dann in eine Kleinserie gegangen für General Electric, GE. Ja, das war noch lange vor Jack Welch, dem legendären General Electric Manager. Hat sich nicht durchgesetzt. Ein Toaster. Ich meine, der Toaster ist ja wohl nahezu das Genialste, was es gibt. Wenn ihr sagt, aber jetzt will ich mal ganz genau. Du machst einen Tag, wo du dir vornimmst, kein schlechtes Gewissen zu haben. Das heißt, du willst essen, was du möchtest trinken, was du willst, ohne schlechtes Gewissen. So einen Tag meine ich, weil du sowieso schon genug Sport gemacht hast und so weiter. Und dann schmeißt du einen Toaster rein, machst da Butter drauf, dann ist die Butter noch warm, zerläuft so und dann kommt da Nutella drauf oder irgendeine Nuss-Nougat-Creme oder Nuss-Pli. Und dann isst du das warm. Viel mehr geht nicht. Also, was ich damit sagen will, ein Toaster ist etwas Großartiges. Wann ist der Toaster, habe ich gesagt, 1909? Und jetzt würde man natürlich sagen, so eine Revolution hat wahrscheinlich die Welt in 0, nichts erobert. Hat 30 Jahre gedauert. Warum? Timing. Die Infrastruktur war nicht da. Was braucht ein Toaster? Nee, geht nicht mit Bluetooth. Ein Toaster braucht Steckdosen. Und die wurden eben erst 30, 40 Jahre flächendeckend in Häusern verbaut. Ohne Steckdosen, kein Toaster, keine Nuss-Nougat-Creme auf der warmen Butter. Und deswegen ist Timing alles. Und bei Bitcoin war das Timing perfekt. Es ist nach wie vor aber eine Technologie. Es ist kein Naturgesetz. Und es besteht die Möglichkeit, wenn auch eine theoretische, und das sage ich als jemand, der in Bitcoin investiert ist, und wenn man Bitcoin als einzelnen Wert betrachten würde und nicht als einzelne Anlageklasse, dann ist Bitcoin mit weitem Abstand meine größte Position. Ich muss kurz nachdenken. Meine größte Aktienposition, Bitcoin ist, also Bitcoin, wenn es eine Aktie wäre, wäre etwa 4 oder 5 Mal so groß. Ja, kommt in etwa hin. 5 Mal so groß wie meine größte Einzelposition in einer Aktie. Und trotzdem sage ich, mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% wird Bitcoin in 10 Jahren viel, viel höher stehen. Denn davon bin ich überzeugt. Wenn Bitcoin nicht fällt, dann kann es nicht in 10 Jahren bei 118.000 oder 119.000 US-Dollar stehen. Wenn Bitcoin in 10 Jahren noch existiert, dann steht es viel, viel höher. Und deswegen ist es für mich eine asymmetrische Chance. Aber dieser Netzwerkeffekt, die Akzeptanz, dass es eben ein technologisches Konzept ist. Ein technisches Netzwerk mit einem sozialen Konsens dahinter. Das akzeptiere ich. Und deswegen ist es eben keine 100% sichere Entwicklung, denn ein technisches Netzwerk kann theoretisch durch ein besseres technisches Netzwerk ersetzt werden, für welches der soziale Konsens noch höher ist. And that's it. Das heißt also, ich sehe Bitcoin als Asset-Klasse, weniger als Zahlungsmittel. Es ist ein Wertaufbewahrungsmittel. Und in dem Moment, wo ein Großteil des Netzwerkes, der Community, diese Wertaufbewahrung in einem anderen Basiswert als geeigneter sieht, in dem Moment, und vergessen wir bitte nicht, wie viele Wale es nach wie vor gibt, beziehungsweise wie wenige Bitcoin-Holder, die einen Großteil der Bestände haben, ob die sich miteinander absprechen oder nicht. Warum sollten sie sich den Kummer machen? Nur, theoretisch ist das möglich. Das heißt, es ist für mich kein All-In-Investment in dem Sinne, dass ich sage, es kann nicht schiefgehen. Fairerweise muss ich allerdings auch sagen, es wäre wohl auch bei keinem anderen Investment der Fall. Es kann nicht schiefgehen, ist einfach nicht in meiner DNA. Dazu bin ich zu norddeutsch. Aber ich habe schon gesagt, ich bleibe gerne investiert. Ich glaube, Bitcoin ist eine Lösung für einige Probleme, wenn wir über Geldentwertung sprechen. Bitcoin ist nicht die Revolution der Menschheit. Wäre das anders oder für eine viel bessere Gesellschaft, um die richtigen Gedankenimpulse zu geben? Teilweise schon. Aber ganz ehrlich, die Probleme, die wir haben, werden wahrscheinlich nicht durch ein Geldsystem gelöst. Ist zwar ein Teil des Fundamentes der Probleme, aber da braucht es noch andere Lösungen und wahrscheinlich auch andere Entwicklungen. So, das war's. Schon wieder die zweite Folge meines YouTube-Podcasts, den man aber natürlich auch nur hören kann. Und da ich den Bildschirm nicht aufgenommen habe, weiß ich auch gar nicht, wie lange ich hier gesprochen habe. Spielt ja auch keine Rolle. An meinem freien Samstag hier kann ich ja machen, was ich möchte. Auch ein Toast. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao, ciao.